Guten Tag zusammen. Alles Leute, die in der Jugendarbeit stecken, ne? Ich habe gelesen, alles Leute, die verantwortlich in der Jugendarbeit mitarbeiten. Wer ist im Jugendleitungsteam von euch allen? Jugendleitungsteam, da sind noch Mitarbeiter da, die nicht im Jugendleitungsteam sind, aber sich dafür interessieren. Ne? Gut, ein paar Sätze vielleicht, was habe ich mit Jugendarbeit zu tun? Einmal war ich selbst mal Jugendlicher und habe die Jugendarbeit sehr schätzen gelernt. Ich bin mit 14 Christ geworden, ihr habt es gehört, dann habe ich mit 15 taufen lassen. Eine Woche nach der Taufe kam der Umzug aus Essen nach Deutschland und hierbei begann mein eigentliches Leben als Christ in der Gemeinde. Gemeinde entstand gerade, die war damals noch gar nicht da, als wir nach Köln kamen. Ein paar Monate später war die Gemeindegründung. Die Jugendarbeit hat gestartet, die Teenie-Arbeit noch nicht. Und deswegen war ich mit 15 Jahren bereits in der Jugendgruppe drin. Und mit 25 habe ich geheiratet, habe 10 Jahre lang Jugendarbeit genossen. Mit 18 Jahren in die Teenagerarbeit reingekommen, habe dann eine Reihe von Jahren Teenagerarbeit gemacht. Und als ich dann nach der Bibelschule zurückkam, wurde ich Pastor und habe ich die Jugendarbeit in der Gemeinde übernommen, habe 5 Jahre lang die Jugendarbeit gemacht. Also, dass ich beide Seiten kenne, Teenagerarbeit, Jugendarbeit. Bin eigentlich nie aus der Jugendarbeit wirklich rausgekommen, auch wenn ich es ein paar Mal versucht habe. Ich dachte, ich bin schon zu alt und habe auch jetzt gefragt, warum fragt ihr mich an? Aber ich kriege die Leidenschaft nicht los, für junge Leute, für junge Menschen, mit ihnen zusammen unterwegs zu sein und gerne bei Einsatzfreizeiten dabei zu sein, bei Einsätzen mit Jugendlichen zusammen zu predigen und Evangelisationen zu machen, ist das, was mich immer wieder bewegt und beschäftigt. Am Bibelseminar Bonn darf ich dieses Fach auch unterrichten, Teenager- und Jugendarbeit. Und als dann dieses Thema anstand, Jugendliche und Postmoderne, wie können wir ihnen helfen, Jesus für immer zu verankern? Wie können wir Jugendlichen heute in der Postmoderne helfen, klare Werte zu leben? Das ist ein Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Deswegen werden wir uns mit diesem Thema jetzt ein bisschen auseinandersetzen. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch wo steht in diesem Thema. Das ist da für mich immer ein bisschen schwierig. Ich möchte nicht Dinge, Selbstverständlichkeiten hier einfach weitererzählen, aber auch nicht unbedingt Fragen beantworten, die nicht gestellt werden. Also ihr könnt gerne mich unterbrechen, ja, und wenn ihr merkt, der geht weiter, aber da ist noch eine Frage, die für mich ganz wesentlich wäre, einfach Hand hoch. Und wir werden versuchen, darauf einzugehen. Wir haben noch etwa 55 Minuten Zeit für dieses Forum, das ist nicht sehr viel, aber wir versuchen möglichst so viel zu machen, dass man daran weiterarbeiten kann. Gut, also bei diesem Thema geht es nicht darum, wie wird ein Mensch Christ. Ja, wir haben heute schon darüber gehört, wie ein Mensch Christ wird, indem Gott ihn ruft und ihm ein neues Herz gibt. Aber wie lebt er jetzt als Christ? Ja, die Postmoderne zeichnet sich dadurch aus, dass Lebensweisen und Werte sehr beliebig geworden sind. Wie können wir Jugendlichen heute helfen, klare Werte für ihr Leben aufzubauen und sie zu leben? Darum geht es uns im Grunde genommen. Deswegen erstmal zum Thema Werteverfahren in der Postmoderne. Ihr merkt also, ich predige hier nicht oder rede nicht darüber, wie man Menschen zu Jesus führt, sondern wie man mit der, als Christ mit der heutigen Gesellschaft, mit dem Zeitgeist umgeht. Einmal ist das nicht etwas Überraschendes für uns, was kommt. Ja. Das ist nicht etwas völlig Neues, Unerwartetes, denn die Bibel kündigt das an. Sie sagt etwas dazu, und zwar in 2. Timotheus Kapitel 3, Verse 1 bis 9. Ihr habt alle gute Ohren, das reicht an Lautstärke. Ja? Vorgestern hat es mich erwischt und gestern hatte ich 7 Stunden so eine Lehrerrüsttagung zu reden. Meine Stimme ist so ziemlich angeknackst. Zweiter Timotheus 3, Paulus schreibt, wie die letzte Zeit so aussehen wird. Und lass uns das hören, lesen und gucken, was davon finden wir bereits jetzt in unserer Zeit. Zweite Timotheus 3, Verse 1 bis 9. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Was ist schlimm daran? Denn die Menschen werden sich selbst lieben. Selbstliebe, sich selbst schätzen, an sich selbst arbeiten, sich selbst produzieren, selbstbewusst, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sich selbst gut verkaufen können, ja? All diese Dinge. Ja, sie werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, erleben wir ja auch heute gewalttätig, von häuslicher Gewalt angefangen bis zur Silvesternacht in Köln, ne? Alles da. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, der Hedonismus. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie, versäugen, wende dich ab. Denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umhergetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Paulus kündigt das an, das kommt auf uns zu, aber keine Sorge, sie werden damit nicht überleben. Damit wird man keine bessere oder gute Gesellschaft bauen. Es wird offenbar, was es mit sich bringt. Wir brauchen nur die Statistiken anzusehen, was alles angewachsen ist im Laufe der letzten Jahre, zwei Jahrzehnte, und dann wissen wir, dass diese Zeitgeistrichtung der Menschen nicht hilft, wirklich ein wertvolles Leben zu führen, sondern ganz im Gegenteil. Viele kommen unter die Räder, die Psychiatrien werden immer weiter ausgebaut, ja. Menschen kommen nicht zurecht mit dem Leben, so wie es die Postmoderne predigt. Weiter lesen wir in Römerbrief auch die Gründe dieses Verfahrens. Wie kommt es dazu, dass Menschen die Art hergebrachten Werte, von Gott her vorgelegten Werte verwerfen und stattdessen dann ganz unsinnige Werte vertreten? Also ich lese nur wahlweise diese Verse, Römer 1, 20 bis 22. Wahrscheinlich muss ich ab 19 lesen. Weil das von Gott erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbart hat, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich selbst für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Ja. Gott macht das an der einen Sache fest. Menschen haben alle die Chance, die Gelegenheit zu sehen, beim Betrachten der Schöpfung, dass es einen Schöpfer gibt. Nur was macht der Mensch? Er lehnt den Schöpfer ab und verehrt die Schöpfung. Etwas Geschaffenes. Er tauscht hier, was die Anbetung betrifft, die Schöpfung oder den Schöpfer gegen die Schöpfung aus. Und deswegen ehrt er entweder sich selbst oder andere Menschen, Systeme, Sachen, Genuss. Das, was er vom Schöpfer bekommt, das wird zum Anbetungsobjekt. Das wird zu dem Ding, worauf er sein Leben baut, worauf er sein Leben beziehen will. Was ist der tiefste Grund dafür, dass der Mensch dann auch in seinem Denken verfinstert wird? Denn davon, was er anbietet, hängt ab, wie er denkt. Wenn wir hier weiterlesen, ja, dann nennt er diese Dinge auch, Vers 23, und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das von den vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben, in die Begierden ihrer Herzen zu Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschen und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erweisen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Also hier wird eine Kette uns aufgezeigt. Wenn der Mensch Gott ablehnt und ihn nicht ehrt, ihn nicht anbietet, dann betet er und verehrt er die Schöpfung, etwas Geschaffenes. Und das kann so ziemlich alles sein. Selbst Dinge, die Gott gegeben hat. Denken wir nur an die eine Ehrenschlange in der Wüste, die Gott gegeben hat, für die von den Feuerschlangen gebissenen, damit sie gesund werden können. Kurze Zeit später musste Gott die Vernichtung dieser Schlange anordnen, weil die Leute angefangen haben zu glauben, dass diese eherne Schlange, dass sie es ist, die ihnen Gesundheit gibt. Darauf sich verlassen haben. Gott hat gesagt, vernichten. Das ist so die Art, wie wir mit den Dingen umgehen. Aber wenn man den Schöpfer ablehnt, ja, dann ändert sich nicht nur die Anbetung im Herzen des Menschen, sondern auch der Umgang mit der Wahrheit. Warum? Weil die Wahrheit nicht ein abstraktes Ding ist, sondern eine Person ist. Gott sagt, er ist Wahrheit. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, und wenn jemand ihn ablehnt, dann lehnt er die Wahrheit ab. Was bleibt übrig außer der Wahrheit? Das ist die Lüge. Und der Mensch fängt an, der Lüge zu glauben. Überzeugt zu sein von der Lüge. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich manchmal so Reportagen mir angucke oder Talkshows, und was die Menschen alles vertreten, mit Überzeugung, auch mit Statistiken belegen können, was weiß ich. Und ich sage, ist das echt? Ja? Kannst du so einer Lüge so glauben? Ja, ja. Warum? Weil Verfinsterung eintritt, Thema dieses Jumiko. Ja? Verfinsterung tritt ein und der Mensch fängt an, der Lüge zu glauben. Und daraus folgt natürlich auch ein entsprechendes Verhalten. Vers 26 gleich weiter. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit den Frauen verlassen und gegeneinander entbrannt in ihrer Begierde und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfangen. Das ist der Weg, wie der moderne Mensch, der den Schöpfer ablehnt, zu der bizarren Lebensweise kommt, einer widernatürlichen Lebensweise kommt, einer selbstzerstörenden Lebensweise kommt. Vers 28, und gleich wie sie Gott nicht die Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahingegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt oder was nicht logisch ist, was verkehrt ist. Und da kommt eine ganze Palette von Dingen, die er tut. Als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlos, Streit, Betrug und Tücke. Solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun es diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Eine verhängnisvolle Kette, die da in Gang gesetzt worden ist. Sorry. Ich habe gestern gefragt, Jakob, wie fühlst du dich? Ich sage, ich bin eine Rotznase. Werde flüssig. Das ist die Welt, in der wir leben. Ich werde nicht noch mehr solcher Texte lesen, sonst kriegt ihr Depressionen. Ne? Es ist schmerzlich und manchmal wirklich schwierig, sich das Ganze anzuschauen. Wenn man sich das bewusst macht, wird das noch schwerer. Sonst leben wir ja einfach so unseren Alltag. Diese Dinge passieren alle, ja, irgendwo, manchmal auch ganz in unserer Nähe. dass grausame Dinge passieren. Allerdings werden dann schwere Untaten auch in diesem Licht gesehen. Ne? Was passiert eigentlich, wenn jemand ein Verbrechen begangen ist und vor dem Gericht steht? Wo sucht man die Erklärung für dieses Verbrechen oder wer ist verantwortlich für dieses Verbrechen? Was ist eure Wahrnehmung? Wie denkt der heutige Mensch? Der Verbrecher ist schuld für sein Verbrechen? Die Gesellschaft, ja, das ist so ziemlich anonym, also breit, ja, also ich und du, wir sind die Gesellschaft, wir sind schuld daran, dass der arme Kerl das getan hat. Ja. Wer sonst noch, so konkreter, spezieller? Die Eltern, ja, man guckt in die Kindheit, ja, und wer hat da irgendwas versäumt, ja? Wer hat seine Bedürfnisse nicht erfüllt? Ja? Ja, vielleicht wurde er nicht genug geliebt und respektiert und deswegen, ja, jetzt hat er diese Vergewaltigung verübt. Ja? Also müssen wir ihn therapieren, wir müssen ihm das geben, was er braucht. Ja, das ist die Denkweise. Man denkt, dass die Umstände den Menschen dazu bringen, das zu tun, was er tut. In der Bibel denkt er ganz anders. Ich sage, das hängt ganz davon ab, wen der Mensch anbetet. Ist es Gott oder ist es ein Götze, ein Ersatz für Gott? Der bestimmt dann die Denkweise und die Handlungsweise des Menschen. Ja, und ich sage, ab oder zu, diesen Schöpfer anzubeten oder nicht. Wenn ich den Schöpfer nicht anbete, dann habe ich garantiert jemand oder etwas anderes, das ich anbete. Das ist eine der Lügen, die es gibt, die seit dem Humanismus unser Denken beherrscht. Der Mensch ist absolut autonom, das heißt, er ist von niemand und nichts abhängig. Er ist für sich selbst der Gott. Ja, und das ist ein Irrtum. Der Mensch ist auf Gott hin geschaffen, deswegen hat er immer jemand oder etwas, worauf er sich verlässt oder was er anbietet. Gott hat seinerseits ja seine Grundwerte veröffentlicht. Ich blende sie hier nur kurz ein, das sind einmal die 10 Gebote. Ja, du sollst Gott, den Herrn, oder den Herrn, deinen Gott lieben, deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das Volk Israel hat sich sehr darum bemüht, hat in der Regel nicht funktioniert. Aus eigener Kraft das Gesetz an den Menschen gerichtet, verurteilt ihn zum Scheitern. Aber Gott macht es möglich, indem er ein neues Herz gibt. Kein Bild von ihm machen, das heißt, kein Ersatz für Gott schaffen, den wir anbieten. Das Volk Israel war auch ziemlich schnell dabei mit dem goldenen Kalb, den für Gott einen Ersatz geschaffen haben oder auch sonstige Bilder von ihm machen. Gott will eine unmittelbare Beziehung. Den Namen des Herrn nicht missbrauchen, den Sabbat halten, 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen, Gott weihen, Vater und Mutter ehren. Gott will, dass wir sie ehren, einen respektvollen Umgang, eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern ist für Gott ganz wichtig. Ja. Damit endet übrigens das Alte Testament. Ja. Es werden Propheten zurückschicken und er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen, die Herzen der Söhne zu den Vätern umkehren, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Punkt, alles damit zu Ende. Das ist, was Gott will. Wir merken, wie wichtig Gott seine Gebote sind. Gar nicht so im Trend der Zeit. Nicht töten, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Das ist, was ich begreifen musste. Du sollst kein falsches Zeugnis geben, nicht falsches über andere Menschen reden. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren. Das, was der Nächste hat, du sollst es nicht begehren, ihm wegzunehmen, aber auch nicht begehren, einfach das zu haben, was der andere hat. Also wenn man, die ganze Werbung ist eigentlich darauf aufgebaut, dich dazu zu bringen, dass du begehrst, ja, was andere haben. Und dann haben wir das 10. Gebot, das dem entgegensteht, also wie die Wirtschaft kontraproduktiv ist. Nichtsdestoweniger hat Gott hier seine Werte, seine 10 Grundwerte veröffentlicht und dann sie im Gesetz dem Volk Israel gegeben. Er hat das in der Bergpredigt nochmal, hat Jesus nochmal in der Bergpredigt das ausgelegt. Und da finden wir diese Werte wie Liebe, auch Feindesliebe, die schließt Jesus dort mit ein. Demut, eine Tugend, die heute beim besten Willen nicht mehr gefeiert wird. Treue, für den Moment vielleicht. Man muss sich selbst treu sein und seinen Wünschen, seinen Träumen, ja. Aber treu den anderen gegenüber zu sein, das ist der Wert, den Jesus liefert. Fleiß, Freigebigkeit, Bescheidenheit, Familie, Ehrlichkeit. Wir könnten jetzt fortsetzen, wir müssen einfach uns die Bergpredigt einmal Kapitel 5 bis 7 im Matthäus-Evangelium anschauen. Und da merken wir ja, Jesus liefert eine ganze Reihe von Werten für uns. Wie kommt es dazu, dass diese Werte, die eigentlich bekannt waren, warum man ja vom sogenannten christlichen Abendland sprach, wie kam es dazu, dass diese Werte den Bach runtergehen? Dass sie nicht mehr so hoch im Kurs stehen, obwohl wir sie immer noch in vielen Gesetzen verankert sehen, auch wenn sie nicht mehr so angewandt werden. Es war in mehreren Schritten vor sich gegangen. Einmal kam der Säkularismus. Säkularismus bedeutet, dass man sich von Gott löst, dass man die Welt ohne Gott betrachtet, dass man die Wissenschaft säkularisiert hat. Das heißt, Wissenschaft muss man getrennt von Gott, von Religion betrachten, unabhängig von ihm. Ja, da hat man den waghalsigen Versuch unternommen, die Schöpfung ohne den Schöpfer zu studieren. Ja. Hat man das voneinander getrennt und so wurde dann die Wahrheitsfrage vom christlichen Glauben gelöst. Man suchte nach der Wahrheit, losgelöst von vom christlichen Glauben. Der nächste Trend, der dann nach einer Zeit dieser Suche kam, war der Pluralismus, der im Grunde genommen auf die Wahrheitsfrage verzichtet. Pluralismus, Plural, Mehrzahl, sagt aus, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Also in meiner Jugendzeit noch konnte man diskutieren, wer hat recht, du oder ich. Wenn es um Glaubensfragen ging, um Einstellungen, da hat man sich noch Diskussionen, Debatten geliefert. Als ich, was war ich damals, Anfang 40, arbeiten ging für 3 Jahre, so hart, dass ich im Büro einer Baufirma gearbeitet habe und mit lauter Bauingenieuren, ich war ihr Sekretär, ein super Job. So wie ich mir gewünscht habe, mit vielen Menschen zu tun haben, nicht zu viel Verantwortung, flexibel in der Zeit, aber Kontakt mit Menschen, um die persönliche Evangelisation ein bisschen mehr leben zu können, weil bin ich sonst ja nur unter Frommen. Und dort merkte ich, wie schwierig das ist, ja, mit ihnen zu reden. Ja, sie interessieren sich schon für den Glauben, hören sich an, finden sie interessant, aber ich bin Atheist oder aber ich glaube so oder ich denke, das ist richtig. Die lassen dich stehen. Ja, die werden nicht gegen dich kämpfen oder auch nicht sich auf Diskussionen einlassen. So reden sie wie in den Watte hinein. Und da kommt nichts. Ja? Und dann merkst du, wie der Pluralismus die Evangelisation erschwert. Ja? Jeder hat seine persönliche, individuelle Wahrheit. Wo die Menschen wach werden, wo es wirklich Feindseligkeit hervorrufen kann, wenn du sagst, ey Leute, es gibt aber nur einen Weg zu Gott. Ja, Jesus ist der Einzige, durch den wir zu Gott den Zugang finden, dann kann es fruchtig werden. Weil das ist so die Kardinalsünde der Postmodernen, der absolut als Anspruch, den Jesus erhebt. Er sagt nicht nur, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt doch, niemand kommt zu Vater, als nur durch mich. Und dieser Zusatz, der ruft dann die Feindseligkeit auf den Plan. Aber das war der zweite Schritt. Ja? Man hat die Wahrheitsfrage einfach in die Beliebigkeit gegeben. Man sucht sie nicht mehr. Wenn jemand nach der Wahrheit sucht, dann ist es ein Gefährlicher. Das ist der Fundamentalist. Das ist ungefähr so auf der Schiene der Selbstmordattentäter. Ja? Wenn jemand sagt, es gibt nur einen Weg zu Gott, dann muss das so einer sein. Ja? Deswegen ja, leben wir hier in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, wenn wir das vertreten, was Jesus vertreten hat, dann leben wir gefährlich. Dann die dritte Hauptströmung des Zeitgeistes, die hier eine große Rolle gespielt hat, war der Individualismus. wenn es viele verschiedene Wahrheiten gibt, dann kann jeder für sich entscheiden, was für ihn wahr ist und was für ihn wichtig und wertvoll ist. Das heißt, die Werte, die Wahrheitsfrage sind sehr individualistisch. Das werden wir auch in der Jugendarbeit immer wieder merken, dass Jugendliche mit so einer Einstellung kommen. Es ist nicht schlimm, dass der eine so fromm lebt und ich lebe so anders. Also sind seine Werte, meine sind anders, fertig. Und da hat man nicht unbedingt so ein Bedürfnis, ich möchte auch so werden wie er. Oder ich möchte etwas verändern. Ja, es ist cool, es ist gut. Das ist meine Individualität, in der ich bin, in der ich lebe. Welche Probleme bringt das so mit sich? Der Wertepluralismus. Ja, die Wahrheit wird hier subjektiviert. Eine absolute Wahrheit wird abgelehnt. Da bei so einem Jugendtag, die Bundesregierung organisiert alle 4 Jahre so Bundesjugendtage, nennt man das, wo man die Jugendfrage diskutiert. Da erscheint meistens auch die Shell-Jugendstudie alle 4 Jahre. Und dann wird sie dort vorgestellt. Dann hört man Minister reden, Professoren zum Thema Trends der Jugend. Und da hatten wir einen, war ich in einem Seminar, in einem Workshop auch, Professor XY redete darüber, wir müssen der Jugend eine wertvolle Zukunft geben. Ein guter Vortrag, gut abgehoben, aber da kam eine Frage aus den Reihen. Herr Professor, Sie sprechen von einer wertvollen Zukunft. Um welche Werte geht es denn in dieser Zukunft? Ja? Dann die Brille ab und sagte, meine Lieben, wir sind in der Postmoderne angekommen. Wir haben keine, unsere Gesellschaft hat keine Werte mehr. Jeder soll aus dem, was ihm die Gesellschaft bietet, etwas Wertvolles aufbauen. Ja, das heißt, jeder ist auf sich selbst gestellt und jeder muss es selbst bauen. Im Grunde genommen ist das eine Bankrotterklärung einer Gesellschaft. Wir haben keine Werte mehr. Und das ist die Situation, in der wir leben. Jetzt besinnt man sich ein bisschen, wenn sie dann wirklich angegriffen werden. Ja? Die ganze Flüchtlingswelle ruft manche Dinge wieder auf den Plan und hier und da meint man, muss man doch ein paar Schrauben anziehen. Ja? Aber ja, das sind die Folgen dieser Wertelosigkeit. Und Wertelosigkeit und Wertlosigkeit und Entwertung sind alles sehr verwandte Begriffe. Ja? Die hängen miteinander zusammen. Wir merken auch, dass die Werte so ziemlich auf allen Ebenen preisgegeben sind. Ja, unser Bundespräsident lebt öffentlich im Ehebruch. Er ist ehemaliger Geistlicher. Er lebt mit seiner Freundin im Schloss Bellevue. Er ist verheiratet mit einer anderen Frau, als mit der er zusammen lebt. Und was macht unsere Gesellschaft? Sie bewundert ihn. Wenn sie fragen, warum hast du dich, warum heiratest du nicht deine Freundin? Ja? Und er sagt, ihm ist der christliche Wert der Treue in der Ehe wichtig. Deswegen bleibt er mit der Frau verheiratet, lebt aber mit einer anderen zusammen. Das ist nochmal ein Beispiel, wie man die Werte beliebig formen kann. Das ist unser Bundespräsident. Übrigens, der Bundespräsident hat nicht so viel politisches Gewicht. Er muss schon Sachen unterschreiben, aber nicht so viel politisches Gewicht. Er ist per Definition das moralische Vorbild für das Volk. Und hier haben wir so ein Vorbild. Der Ex-Bürgermeister von Berlin, den kennen wir ja noch wahrscheinlich, der sich darüber freute, dass er homosexuell ist. Da wurde die Frage der Sexualität in die Beliebigkeit gestellt. Dann die Talkshows, die eigentlich sich darum bemühen, möglichst in jeder Talkshow irgendein Tabu zu brechen. Es ist nicht mehr viel übrig geblieben. Man muss schon sehr suchen und sehr skurril werden, um irgendwas noch zu finden. Aber das ist es, was man anstrebt. Korruption auf allen Ebenen, FIFA des Größten, aber auch alle anderen Ebenen. Ja, überall ist Korruption zugange. Wir merken, unsere Werte, die lassen zu wünschen übrig. Dann habe ich unterwegs im Radio gehört, so eine Philosophendiskussion. Wie ist die Sendung? Da gibt es regelmäßig, da setzen die Denkköpfe zusammen und philosophieren. Und da kam tatsächlich von allen Philosophen die Überlegung, dass der Tabubruch Voraussetzung ist für Weiterentwicklung. Es ist doch gut, dass damals Adam und Eva das Tabu gebrochen haben, das Gott aufgestellt hat. Denn das war ja der Weg, wie man Gutes und Böses erkennen kann, verstehen kann. Ne? Das war ein Fortschritt im Denken, in der Erkenntnis. Ne? Und deswegen ist Tabubruch immer Voraussetzung dafür, dass man in der Erkenntnis weiterkommt. Ne? Also hier machen wir Tabubruch oder kluge Köpfe erklären genau das Gegenteil davon, was Gott gesagt hat und was auf der Hand liegt. Ne? Wir wissen, dass der Mensch verfinstert wurde im Denken und in der Erkenntnis dadurch, dass er sich von Gott abgewandt hat. Sie halten das für eine Erleuchtung. Das ist so die Welt, in der wir leben. Einfach nur mal einen Blick zu geben. Ich habe es persönlich in meiner Lebensgeschichte ein bisschen mitbeobachtet, wie das am Beispiel der Sexualität sich entwickelte. In den 70er Jahren, als wir nach Deutschland kamen, 15, 16 Jahre alt, mein Sprachstudium in Bonn, wohnte im Internat. Und das war die Zeit der freien Liebe auf der Straße. Das war wirklich an jeder Laterne ein Pärchen, das sich küsst und abknutscht. Und man hat die Liebe auf die Straße getragen. Und dort hat man möglichst viel, möglichst weit dann praktiziert. Also man musste nicht Pornografie schauen, irgendwo ins Internet gehen, das war so auf der Straße. In den 70er Jahren, da war ich im Gymnasium, im Internat gewohnt dort, die wilde Ehe und die Kommune waren so der Trend, das heißt Zusammenleben ohne Trauschein. Und wir hatten mehrere Häuser mit jungen Männern, mehrere Häuser mit jungen Frauen, zwei Etagen und Speicher. Und man hat sich überlegt, ob man da oben nicht einen Kindergarten einbaut, weil es alles kreuz und quer miteinander schlief. Das waren die 70er Jahre, schon einiges her. Aber das bleibt nicht dabei, es geht weiter. Da kam in den 80er Jahren die große Homo- und Bi-Welle. Ich studierte in Gießen und überall Plakate, Einladungen zu Lesbenfeten, zu Schwulen, Feten. Man musste mindestens bi, wenn nicht Homo sein, um in zu sein. Ja? Das war so ein Trend gewesen, eine Modeerscheinung. Heute wissen wir, dass es gehört zu den geschützten Arten, nicht nur zu den genehmigten, sondern zu den geschützten Arten. Homosexualität ist. Was ich jetzt sage, ist eigentlich Diskriminierung. Anfang der 90er kam der Sadomasochismus, die größten Zeitschriften in Deutschland, Titelseiten. Der Sadomasochismus ist der Trend. Dann die Pädophilie, die macht bis heute Schlagzeilen. Ne? Auch hochkarätige Politiker verfallen der Pädophilie. Ende 90er. Dann die Sodomie, Sex mit Tieren. Und so könnten wir immer weitergehen und fortsetzen. Die Gesetzmäßigkeit ist einfach. Wer die Sexualität aus der Ehe herausnimmt, aus dem von Gott gegebenen Rahmen, der wird immer tiefer absteigen müssen. Das heißt, Trends, die bleiben nicht da, wo sie sind, sie gehen immer weiter. Das hat natürlich seine Auswirkungen. Der Zerfall der Familie, ja, wie viele Familien geschieden werden, wie viele Menschen darunter leiden. In der Seelsorge kriege ich mehr als genug davon mit. Allgemeine Orientierungslosigkeit. Was macht man denn noch? Was ist richtig? Ein Ehepaar, das ich auch betreuen durfte, die waren beide nicht Christen, kamen, trennten sich, lebten in Trennung und kamen beide in die Seelsorge. Sie waren seit 21 Jahren zusammen und die letzten 2 oder 3 Jahre verheiratet. Und das hat die Frage, warum habt ihr die ersten 18 Jahre nicht geheiratet? Nie darüber nachgedacht. Und warum habt ihr geheiratet nach 18 Jahren? Ja, zu der Zeit ging es uns gut und finanziell war es so, dass man sich so eine Hochzeit leisten konnte, wie man sich das Mädchen das vielleicht vorgestellt hat, und mit 2 Kindern, und dann haben wir halt geheiratet. Ja? Und jetzt sind wir getrennt nach 3 Jahren. Ja? So dass Orientierungslosigkeit ist da, weil jeder muss selber für sich festnageln, was richtig ist und was wertvoll ist. Abfall der Bildung, PISA-Studien belegen das, ja. Zunahme der Kriminalität, der Anstieg der Süchte, sexuelle Vielfalt, oder Verehrung. Können da auch noch ergänzen, die Psychoepidemien sind auch eine Folge davon. Immer weniger Menschen kommen mit dieser Lebensweise zurecht. Immer mehr Psychiatrien werden gebaut und sie sind überlaufen, weil sie helfen nicht wirklich. Sie helfen nur, betäuben nur für die Krisenzeit und dann lassen sie und dann kommen sie wieder. Das ist, was meine Psychiatrie in der Regel tut. Ich habe 2 Jahre darin gearbeitet, habe das so beobachtet in der Männeraufnahme, Akutstation in der Psychiatrie. 40% der KJH-Fälle, das sind Kinder- und Jugendhilfe, wo man Kindern und Jugendlichen helfen muss, Folgen der Scheidungen. Aber nein, das ist alles okay. Ja, das ist nicht schlimm. Ja, Scheidung ist eine Tagesordnung, obwohl das deutsche Gesetz sagt, dass die Ehe auf Lebenszeit geschlossen wird. Das steht bis heute im Gesetz verankert. Deswegen kann man auch nur per Gesetz oder per Gericht die Ehe aufheben, scheiden, ja, weil sie vom Gesetz her für Lebenszeit festgenagelt ist. Aber wer hat das noch in seinem Denken? Viele kommen mit ihren Eltern nicht klar. Das sind so die Folgen, die wir haben, die wir beobachten. Wie kommen...
Ja, das ist eine Frage. Ja. Du sagst Abfall von der Bildung. Was für eine Art von Bildung? Schulbildung oder mehr allgemein so betreffend die Bildung, die man von den Eltern bekommt, so wie man sich verhalten hat in der Gesellschaft?
Also Bildung, die ich hier erwähnt habe, Klammer PISA-Studie, da geht es um die Schulbildung. Ja, insgesamt das Niveau der Bildung in Deutschland stark gesunken. Das ist auch eine Folge von der Wertebeliebigkeit. Ja, was soll mich motivieren zu lernen, ja, und in der Bildung vorwärts zu kommen? Weil ich entscheide, ob es für mich wichtig ist oder nicht. Und als Kind, als Teenager, muss ich so viele Dinge selber entscheiden, zu denen ich noch gar nicht fähig bin. Dafür hat Gott die Eltern gegeben, aber sie machen es nicht. Ja, weil der postmoderne Wert ist, keine Werte vorzugeben. Gott denkt hier anders und deswegen ist die Jugendarbeit hier ganz wichtig. Gerade in diesem ganzen postmodernen Wirrwarr ist die Jugendarbeit, wird sie nur noch wichtiger. Während man früher vielleicht sagen konnte, ist sie nötig? Machen das nicht die Eltern, was die Jugendarbeit macht? Muss man heute sagen, heute ist sie noch viel dringender, viel nötiger. Weil sie kann das tun, was Gott geplant hat, im Kontrast zu dem, was die Gesellschaft bietet. Guck mal, wie hat Gott sich gedacht, wie sollen Menschen Gott erkennen und Gott erfahren? Eine ganz klare Aussage, die er macht im Neuen Testament, im Alten, spricht er zu den Eltern, wenn dein Sohn dich fragen wird, so sollst du ihm sagen, und legt der einen Generation die Verantwortung ans Herz, der Nächsten zu sagen, wie Gott denkt und wie Gottes Werte aussehen, wie seine Gebote aussehen. Umgekehrt, wo sollst du die jungen Menschen formieren? Bei der Generation vorher. Ja? Frage deinen Vater, der wird es dir verkünden. Das heißt, die Generationen hängen in dieser Weise zusammen, dass sie die Gotteserkenntnis weitergeben. Ja, ihr Väter, sagt, schreibt Paulus, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ganz interessante Aussage, ja. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Das heißt, ihr sollt helfen, der nächsten Generation in der Art und Weise, in den Werten Gottes zu leben, in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Die Parallele im Kolosserbrief, ihr merkt, einmal, damit sie nicht zum Zorn gereizt werden oder auch nicht entmutigt werden, also zwischen Aggression und Depression. Da läuft die Erziehung der nächsten Generation. Wenn wir als Jugendleiter uns Gedanken machen, wie gehen wir mit Jugendlichen um, dann ist es wichtig, dass wir alles dran setzen, um sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn zu erziehen, ohne dass wir sie aggressiv oder depressiv machen, ohne dass wir ihren berechtigten Zorn hervorrufen oder sie kraftlos machen, mutlos machen. Das wäre nochmal ein Thema für sich. Wann passiert was? Vielleicht können wir einfach unser Leben durchdenken, dann werden wir schon merken, wo haben die Eltern auf uns so gewirkt oder wo wirken wir auf unsere Kinder in dieser Weise. Oder hier Psalm 78, das ist ein regelrechter Generationsvertrag, den wir hier lesen können. Was wir gehört haben und wissen und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verschweigen ihren Kindern. Also was wir vom Hörensagen wissen, was wir selber gesehen haben, das tun wir zusammen und liefern es der nächsten Generation. Wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Also merken wir, ja, nicht wir predigen uns, wir sind die gute Generation, früher war alles besser, eure Väter haben alles besser gemacht. Nein, sondern was wir weitergeben, das ist den Ruhm des Herrn, die Taten, die er getan hat, wie er handelt, nach welchen Kriterien denkt, wertet und handelt Gott, das weiterzugeben. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und Gebot unseren Vätern, jetzt könnt ihr die Generationen zählen, Gebot es unseren Vätern, dass sie es ihre Kinder zu lehren, damit es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden, die sollten aufstehen und es auch ihren Kindern verkündigen. Da merken wir, dass es nicht nur für die erste Generation gedacht war, die das Gesetz bekommen hat, sondern dass eine Gesetzmäßigkeit, die Gott einbaut. Ja, er geht davon aus, dass die Erkenntnis Gottes von Generation zu Generation weitergegeben wird. Und zwar mit einem ganz konkreten Ziel. Ja, und das ist für uns, für die Jugendarbeit, eine gute Vorlage, wenn wir uns Gedanken über die Ziele machen. Ja, wozu wollen wir unsere Jugend erziehen? Wozu machen wir sie? Was soll beim Jugendlichen entstehen, wenn wir Jugendarbeit machen? In jedem Vers 7 haben wir es, dass sie setzen auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergessen die Taten Gottes, sondern seine Gebote hielten. Also drei Dinge, dass sie die Hoffnung auf Gott setzen. Die Eltern sollen ihre Gotteserkenntnis an die Kinder weitergeben, damit die Kinder es lernen, ihre Hoffnung auf Gott zu setzen. Was bedeutet das? Ja, hier ist so ein Kernpunkt, der ganz entscheidend ist für die Verankerung in Jesus. Wie lerne ich meine Hoffnung auf Gott zu setzen? Ich habe ja viele Herausforderungen im Leben, da muss ich immer entscheiden, mache ich das oder mache ich das? Worauf verlasse ich mich da? Was gibt mir die Gewissheit, die Sicherheit? Wir sprechen davon, es ist wichtig, dass man Rückgrat hat, dass man sicher im Leben auftritt. Wir wollen kraftvolle, starke Jugendliche, Männer und Frauen haben. Wovon hängt das ab, wie stark sie sind? Ganz davon, worauf sie sich stützen, worauf sie ihre Hoffnung setzen. Im Buch Jeremia, Kapitel 17, könnt ihr euch dazu notieren, erklärt das Gott durch Jeremia, wie sich das auswirkt in unserem Leben, worauf wir uns verlassen. Jeremia, Kapitel 17. Ab Vers 5. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Also, wer wird hier dem Fluch preisgegeben? Ja, hier geht es um Hoffnung setzen. Worauf setzt der Mann hier seine Hoffnung? Was haben wir gelesen? Ihr könnt eure Bibel aufschlagen, aufklicken, was auch immer, oder im Gedächtnis aufblättern. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und sein Fleisch zu seinem Arm macht. Das heißt, wenn ein Mensch seine Zuversicht auf andere setzt, gute Freunde, ja, gute Beziehungen, ich habe einflussreiche Leute, die werden mir helfen, ja, der ist verflucht. Oder wer Fleisch zu seinem Arm macht, er sagt, ich habe die Bildung, ich habe die Fähigkeiten, ich habe die Stärke, er ist verflucht. Ja, dieses Individualismus wird hier ganz deutlich den Fluchpreis gegeben. Ein Individualist, das heißt einer, der sich selbst vertraut, ist ein verfluchter Mensch. Und warum das so ist, steht hier in der Ergänzung. Wer auf Menschen vertraut und Fleisch zu einem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Das heißt, sobald ich mein Vertrauen auf jemanden, auf etwas oder auf mich setze, ist mein Herz vom Herrn abgewichen. Also dieses Fundament habe ich da nicht mehr. Es ist nicht mehr Basis für mich. Und deswegen bin ich entwurzelt. Das Bild, das hier dann kommt, er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Gemeint ist eine diese Pflanze, die vom Wind über die Wüste hin und her geraut wird. Eigentlich ganz ohne Wurzeln ist er. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen. Also er wird ein dürres Leben haben. Er wird nirgends wirklich Fuß fassen können. Er wird nicht grünen und Frucht bringen können. Und dann wird das noch so aussichtslos durch die Ergänzung in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Salziges Land kennt sich dadurch aus, dass man sogar gewässern kann, gießen kann. Es wird nichts wachsen. Es bleibt unfruchtbar. Er wird nichts Gutes kommen sehen. Selbst wenn etwas Gutes kommt, sieht er das nicht. Er kennt das nicht. Das ist so der Fluch, in dem der Mensch lebt, der nicht gelernt hat, seine Hoffnung auf Gott zu setzen. Vers 8 geht es weiter, denn oder 7, gesegnet ist der Mann, das ist der Kontrast, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Ja, hier ist die Variation der Herr und der Herr. Ja. Es gibt nichts anderes als den Herrn, auf den ich meine Hoffnung setzen kann oder soll, wenn aus meinem Leben was werden soll. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Ein ganz anderes Bild. Ja, er ist tief verwurzelt, und zwar am Bach entlang. Ja, die Umstände können genauso schlimm sein wie für den Strauch in der Wüste. Hier geht es weiter. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr, das heißt eine ganz lange Zeit, Dürreperiode kommt. Ja, das lange, schwere, belastende Zeit von einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und hört nicht auf, Frucht zu bringen. Ja, ein Bild für wirklich ein starkes Leben, das in den widrigsten Umständen grünt und blüht und fruchtbar ist. Das andere, das auch wenn Gutes kommt, trotzdem wüst ist, ein Strauch ist. Ja, anstatt fruchtbar ist es furchtbar. Ja. Das ist der Kontrast. Hier haben wir im Psalm das erste Ziel, was wir verfolgen, wenn es darum geht, Gott zu vermitteln oder Christus weiterzugeben, dass der Mensch lernt, seine Hoffnung auf Gott zu setzen. Das sind starke Menschen. Da haben wir begründete Aussicht darauf, das wird ein blühendes Leben, das wird ein fruchtbares Leben, wer das gelernt hat, seine Hoffnung auf Gott zu setzen, seine Zuversicht auf Gott zu setzen. Und das kann man leider nicht aufteilen, so 50-50, 50 auf Gott und 50 auf mich selbst und die anderen, und die anderen und ich, dann weicht das Herz von Gott. Das funktioniert nicht. Deswegen ist Gott hier auch radikal. Das zweite Ziel lesen wir, dass sie die Taten Gottes im Gedächtnis halten, dass sie sie nicht vergessen. Was passiert mit einem Menschen, wenn er daran denkt, was Gott getan hat? Was passiert in mir, wenn ich mich daran erinnere, was Gott getan hat?
Dankbarkeit.
Dankbarkeit. Also was ich heute mich erinnert habe daran, dass Gott mich aus der Kryptomanie. Das ist nur eine Sache. In den Anfängen. Daran erinnere, dass er mich aus diesem Wahnsinn herausgeholt hat, zu glauben, ich kann nicht ganz aufs Gott eingehen, weil ich könnte ja was verpassen. Ja? Und dann gesehen habe, wie unverschämt muss das sein, wie verrückt, dass ich Gott zutraue, dass er etwas vorenthält, nachdem er sein Bestes gegeben hatte. Ich bin dankbar dafür, für diese Kenntnisse. Dann hat er einige meiner Pläne durchkreuzt. Ich habe gesagt, mach, was du willst und wollte dann doch selber und habe versucht, mich durchzusetzen. Und ich bin dankbar dafür, dass er es nicht zugelassen hat. Er hat es ganz anders gemacht. Ich erinnere mich an diese Taten. Ich denke daran. Das macht dankbar. Mit wem bist du lieber zusammen? Mit einem Menschen, der dankbar ist für alles, was er hat? Oder mit dem, der trauert über das, was er alles noch haben könnte und nicht hat? Welcher Geselle ist angenehmer? Dankbarer. Ja. Ja, das wird alles heller. Ja. Wenn das jüdische Volk vergessen hat, wie sie aus Ägypten weg befreit worden sind, ins Schilfmeer gegangen sind, Tag für Tag versorgt werden und dann sich erinnert, ja, sie hatten aber noch Zwiebel und Lauch und Fisch in Ägypten gehabt, ja, und heulen darüber. Ja. Und da zeigt Gott, wie sehr ihn das nervt, ja, und wie, was für ein Angriff das auf ihn ist, und schlägt dann zu. Also wenn wir die Taten Gottes im Gedächtnis halten, macht es uns dankbar. Und wenn ich an alles denke, was Gott schon getan hat, was ist es für die Herausforderungen, die auf mich zukommen? Es hat sich gelohnt, Zuversicht auf Gott zu setzen. Alles, was auf mich noch zukommt, wird der Herr auch schaukeln. Das heißt, wenn ich die Taten Gottes im Gedächtnis behalte und weiß, deswegen haben viele Biografien mich sehr geprägt, mir geholfen, selber Glaubensschritte zu gehen, gesehen habe, sie haben es gemacht, sie haben mit kleinen Schritten angefangen, ich fange mal auch klein an. Es geben Zuversicht, sie stärken den Glauben und helfen uns, für die nächsten Herausforderungen ebenso anzunehmen. Das sind Menschen, die Gott auf diese Weise haben will. Und dass sie die Gebote Gottes halten. Dass sie sich an dem, was Gott sagt, ausrichten. Dass sie das umsetzen, was Gott sagt. Dass sie die Werte Gottes verinnerlicht haben und sie leben. Weil wenn ich auf Gott meine Hoffnung setze und wenn ich weiß, dass er treu und verlässlich ist, wenn ich begriffen habe, welche Haltung er zu mir hat, als der Schöpfer und als der Erlöser, der selbst Liebe ist, personifizierte Liebe ist, dann antworte ich damit, dass ich gerne mich an ihm ausrichte. Deswegen sagt Gott auch, ja, deine Liebe zu mir ist, wenn du meine Gebote hältst. Hört sich so nach dem Motto an, gekaufte Liebe. Ja? Dein Gehorsam, dann bist du lieb. Es ist genau umgekehrt. Ja? Denn wenn ich wenig liebe, dessen Wünsche, dessen Ansichten interessieren mich und daran will ich mich ausrichten, funktioniert in der Ehe übrigens ganz ähnlich. Also, die drei Ziele verfolgt Gott mit diesem Prinzip. Ja, wir prägen die nächste Generation, die Jugendleiter, die Jugend. Manchmal ist der Unterschied gar nicht so groß zwischen uns. Ja, ich war auch eigentlich ein Gleichaltriger. Bei den Teens war ich gerade mal 3-4 Jahre älter, als ich anfing zu arbeiten. Nicht unbedingt so eine Generation oder zwei weiter. Und trotzdem, wir haben Erfahrungen mit Gott gemacht und Gott will, dass wir das, was wir vom Hörensagen haben, was wir selber auch erprobt haben, in unserem Leben verifiziert haben, dass wir das weitergeben an die nächste Generation. Wie ist es mit meinen persönlichen Werteeinstellungen? Das wird ganz entscheidend sein für unsere Arbeit in der Jugend, denn sie bestimmen mein Wahrnehmen, mein Fühlen, mein Denken und mein Handeln. Ich werde alles, was ich erlebe, mitbekomme, daran messen, was meine Werte sind. In der Erziehung geht es um die Persönlichkeitserziehung und Charakterbildung und nicht nur um Wissensvermittlung. Das ist ein bisschen in die Frage gehen wird, wie machen wir das, wenn es klar nicht einfach, wie ich das jetzt hier versuche, einfach erzählt, gesagt, Informationen bekommen. Einige von diesen Dingen könnten wir viel besser vermitteln, wenn wir mal für 6 Monate auf eine Jüngerschaftsschule gehen. Oder wenn wir mal für 4 Wochen nach Südamerika gehen und dort einige Dienste zusammen machen, Evangelisationen machen. Und dann werden die Werte viel deutlicher, sichtbarer, weil da kommen wir in zig Situationen, wo diese Werte dann eine Rolle spielen. Und wieder miteinander reden, wie nehmen wir das wahr und wie reagiere ich darauf? Daran kann ich sehen, was für Werte ich habe. Deswegen Persönlichkeitserziehung, Charakterbildung geschieht beim besten Willen nicht einfach nur durch Vorträge oder durch einmal in der Woche eine Bibelarbeit machen. Ist eine sehr gute Grundlage, aber sicherlich nicht alles, was man machen kann. Jetzt auf die Erziehung bezogen hat William Feigs hier einen guten Satz gesagt, den ich euch auch aufgeschrieben habe. Wir wollen unsere Kinder fähig machen, jetzt, wo man was im Auge hatte, gesellschaftliche Werte zu bewerten. Wie gut, wie schlecht ist das, was heute als normal gilt oder als geschützt gilt. Selbst christliche Werte zu leben und diese anderen gegenüber kompetent und sachlich zu vertreten. Und zwar so, dass auch andere zur Überzeugung kommen, dass diese Werte auch für sie und unsere Gesellschaft die besten sind. Also ergibt sich hier nicht mit weniger zufrieden, als dass wir, dass es uns gelingt, die jungen Menschen so stark in den Werten Gottes zu machen, dass sie sie lieben und sie so vertreten, dass die anderen kapieren, begreifen, die sind wirklich gut. Ja, die Werte, nach denen er lebt. Und es sind es. Das wissen wir. Und dazu möchten wir gerne ermutigen. Nicht nur einfach ein zurückgezogenes, stilles Leben führen und möglichst mit keinem ins Gespräch oder Kollision kommen. Nein, wir möchten gerne, dass junge Menschen die Werte Gottes leben und vertreten. Attraktiv vertreten. Überzeugend vertreten. Wie kann man Werte so vermitteln, dass sie auch hängen bleiben, dass sie verankert werden? Und das ist eigentlich ein Seminar für sich. Wir haben hier nur eine kurze Gliederung. Wie werden Werte vermittelt? Einmal durch Vertrauen. Niemand wird einen Wert übernehmen, wenn er dem Menschen nicht vertraut, von dem er einen Wert übernehmen soll. Diese Vertrauensbeziehung ist der Kanal, auf dem Werte weitergereicht werden. Auch meine Gotteserkenntnis, das, was ich vom Hörensagen weiß, was ich selber erlebt habe mit Gott, wo ich Dinge verstanden, verinnerlicht habe, die zum Teil von mir geworden sind, werde ich nur dann effektiv weitergeben, wenn eine Vertrauensbeziehung besteht. Warum sollte es jemanden, dem ich vertraue, interessieren, was ich erlebt habe, was ich glaube, was ich lebe? Aber die Vertrauensbeziehung ist es, auf der Werte weitergegeben werden. Deswegen ist diese herzliche Beziehung zwischen Eltern und Kindern so wichtig. Nicht einfach die gegenseitige Duldung, sondern herzliche Beziehung, das ist, was Gott will. Und deswegen ist es für uns in der Jugendarbeit wichtig, vertrauensvolle Beziehungen zu bauen zu Jugendlichen. Da geht es nicht nur um Struktur, geht es nicht nur um Organisation, um klare Kompetenzaufteilungen. Das ist alles Administration und Organisation. Aber Gott denkt immer in organischen Weise. Er denkt im Organismus, wie mit einem Leib, in einem Körper, wo alles eine Einheit bildet, miteinander verbunden ist. Ja, deswegen, ja, ich suche Beziehungen zu jedem einzelnen Jugendlichen. Eine vertrauensvolle Beziehung. Und sie entsteht nicht dadurch, dass ich perfekt erscheine. Ich sage bewusst nicht, dass ich perfekt bin, weil ich bin nie perfekt. Aber dass ich perfekt erscheine oder besonders stark erscheine, bin ich nicht. Weder perfekt, noch bin ich besonders stark, sondern indem ich ehrlich bin. Diese Ehrlichkeit, die Offenheit, die Authentizität, das ist die vertrauensschaffende Maßnahme, auf der Werte weitergegeben werden können. Und je offener, ehrlicher, authentischer ich als Leiter bin, desto eher wird es gelingen, die Werte Gottes, die ich verinnerlicht habe, an die nächsten Menschen, an die nächste Generation weiterzugeben. An diesem Vertrauen zu arbeiten, das ist uns ganz wesentlich. Deswegen ist Vertrauenszerstörung ein ganz schwerer Schaden, den man anrichten kann. Deswegen ist das, die üble Nachrede so verhängnisvoll. Überall, wo Verdacht gestreut wird und Vertrauen brüchig wird, wird dieser Kanal verstopft. Wird diese Weitergabe der Werte Gottes gestört. Ja, wenn nicht mehr. Ja, mehr Zeit, viel mehr Zeit haben wir auch nicht. Das. Aber ich denke, die paar Minuten hält er noch durch. Durch Leben und Lebensgestaltung ist das Zweite. Werte werden nicht so viel in Worten und Theorien weitergegeben, sondern durch gemeinsame Lebensgestaltung. Und das ist der Grund, warum ich sagte, man kann das Jugendarbeit, Teenagerarbeit nicht in der Weise machen, dass man nur Veranstaltungen organisiert, wo man redet. Sondern man braucht auch eine... Machen Sie den Mund tot. Sondern indem man Möglichkeiten schafft, miteinander das Leben zu teilen. Deswegen sind zum Beispiel Freizeiten eine sehr gute Gelegenheit. Ich habe eine Reihe von Jahren, 20, 25 Jahre lang, jedes Jahr Freizeiten gemacht, evangelistische oder auch Bibelfreizeiten. Und für mich war es persönlich ganz wichtig, dass ich nicht nur einfach als Referent komme und gehe, sondern dass ich mit ihnen lebe. Im gleichen Zimmer schlafen, Pausen und abends oder wo auch immer zusammen sind, dass wir das, was wir weitergeben wollen, nicht nur in Worten weitergeben, sondern das Leben miteinander teilen. So Einsatzfreizeiten sind auch eine Top-Gelegenheit, weil es sind so viele unvorhersehbare Dinge, so viele Überraschungseffekte. Und was mache ich dann? Wie sieht es mit meinem Vertrauen auf Gott aus? Worauf setze ich meine Hoffnung? Es kommt so viel durch in solchen, bei solchen Gelegenheiten. Ich denke, Arthur könnte viel davon erzählen, was sie für Erfahrungen machen in der Jüngerschaftsschule, wenn man wirklich zusammen lebt, ja, Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Monat für Monat, wie viel da an Werten rüberkommt und verankert Werte durch die gemeinsame Lebensgestaltung, durch gemeinsame Erleben. Das kann man mit nichts anderem ersetzen. Deswegen Jugendarbeit kann man nicht auf zeitmäßig, nicht auf Sparflamme machen. Das kann man nur mit Hingabe, mit viel Einsatz, mit viel Opfer an Zeit und Freiraum machen. Aber ich muss auch andererseits sagen, das ist auch ein Genuss. Ich zurückdenke, tut mir keine Woche leid, wo ich das gemacht habe. Und es ist nie einseitig. Es ist nie nur ein Geben, es ist immer auch ein Bekommen. Das Schönste ist, wenn du dann siehst, erlebst, wie Jugendliche dich überholen in diesen Dingen. Durch Erzählen von Geschichten. Die Bibel ist voller Geschichten. Darüber, wie die Werte Gottes gelebt werden, welche Konsequenzen es hat, wenn man sich orientiert, nicht orientiert. Es ist eigentlich ein Geschichtenbuch. Deswegen kann man gut ein ganzes Programm von Sonntagsschule füllen mit biblischen Geschichten. Aber es gibt noch mehr. Es gibt Missionsgeschichten, es gibt Biografien, es gibt Geschichten, die wir erleben. Erzählen wir es. Erzählen wir diese Geschichten. Ich habe es einmal erlebt, dass wir in einer Gemeinde waren und der Pastor dort hat mich aufgefordert, eine Kindergeschichte zu erzählen. Habe ich nie gemacht. Teenager, ja, gerne, aber Kinder, das ist für mich eine Etage zu hoch. Das ist eine Herausforderung. Und er blieb darauf bestehen und irgendwann sagte er, vielleicht erzählst du einfach so aus deiner Kindheit. Ist das Kindheit? Okay, ja, das kann ich. Habe ich eine Story erzählt, wie meine Cousin zusammen im Frühling immer Gras abgeflammt haben. Ein Schneeweg war, das Gras vom Vorjahr, das brennt gut und ist auch gut für die Weide, wenn man es abflammt, muss man aufpassen, Bäume, Büsche und so weiter, die könnten gefährdet werden. Und so haben wir mit ihm angezündet, etwa haben wir dann was, so 5, 6, 7 Meter breit, haben vergessen, dass im Herbst das Gras so hoch stand, war also ordentlich Gras drin, und das hat auch Feuer gefangen, brennt schön, sieht gut aus. Also Feuer war immer Pyromane ein bisschen. Nur die Richtung hat uns Sorgen gemacht. Das bewegte sich in Richtung auf das Gebüsch. Dahinter stand der Bauernhof von meinem Cousin und seinen Eltern. Und das ging so ziemlich zügig dahin. Ja. Und, oh, wir müssen es stoppen. Fangen an zu löschen, ist nichts mit Löschen. Das brennt fröhlich weiter. Wir versuchen auszuklopfen, machen alles Mögliche. Es geht immer weiter. Ja. Der Cousin kriegt Panik, stößt so einen U-Schrei aus. Und sein Bruder, sein älterer Bruder, der ist vor 2, 3 Wochen Christ geworden, kommt angelaufen, 15, 16, dem Alter, fängt an zu löschen, merkt, ist nichts, fällt auf die Knie und betet. Wir auch, mit offenen Augen, gucken, beten, ja, ja, zittern, also wirklich peinlich. Amen, wir sind aufgesprungen mit meinem Cousin, gleich weiter löschen und er stand einfach nur da und guckte. War das gleiche Gras, der gleiche Wind, nur das Feuer, das ging langsam aus. Also das erste Mal, wo ich gesehen habe, wie Gebet so augenscheinlich wirkte. Eine Geschichte. Eine Geschichte, die ich erlebt habe, Augenzeuge war. Gesehen habe, wie man so in extremer Not sich auf Gott verlassen kann, zurückgreifen kann. Nach Hause fuhren, sagte mir mein Sohn damals noch klein, sagte, Papa, das hast du uns noch nie erzählt. Ja? Verpasst. Ja? Das sind die Gelegenheiten, die wir haben, dass wir diese Geschichten weitergeben, erzählen. Geschichten, die wir selbst erleben, Geschichten, die wir erfahren, lesen, Menschen einladen. Das gibt eine echte Hilfestellung, gute Werte zu verankern. Ja, durch Lebensregeln, Thema für sich in Anführungszeichen, ja, dass wir uns Dinge für so wichtig machen, dass wir sagen, danach werde ich mich immer orientieren. Durch Austragen von Konflikten. Ja, Konflikte entzünden sich immer dort, wo meine Werte in Frage gestellt werden. Das, was für mich wichtig ist und in Gefahr kommt, da bäume ich mich auf. Jakobus sagt das zum Beispiel sehr deutlich, wie Streitigkeiten stehen, Jakobus 4. Woher kommen Streitigkeiten, Feindseligkeiten, Krieg und Mord? Nicht aus den Gelüsten in euren Gliedern? Ja. Und ich dachte immer, wenn es Konflikt gibt, dann ist der Mensch schwierig, mit dem ich da zu tun habe. Ja. Und, ja, ein bisschen anders könnte man so vielleicht erleben. Jakobus sagt, nicht in ihm liegt das Problem, sondern in mir. Ja, ich fühle mich auf den Schlips getreten, beziehungsweise ich merke, dass das, was mir wichtig ist, was ich begehre, ja, was ich leidenschaftlich will, was meinen zentralen Wert ausmacht, das ist in Frage gestellt, gefährdet. Ja, und dann steht Feindseligkeit. Nachdem ich das verstanden habe, versuche ich, immer dann, wenn ich merke, dass so ein Unmut aufkommt, ja, so eine Aversion gegen jemand, ja, dann denke ich, oh Jakob, welche Begierde jetzt? Guck mal ins Herz. Ja. Was ist das jetzt, was den Zorn aufsteigen lässt? Ja. Aber immer dann, wenn wir Konflikte haben, Konflikte austragen und sie zu versöhnen bringen, ja, lernen wir eine Reihe von Werten kennen, lernen wir sie schätzen und sehen sie in Aktion. Ja. Deswegen, wenn immer Konflikte kommen, auch in der Jugendarbeit, es ist immer eine super Gelegenheit zu vielen Lektionen. Wir hatten in unserer Gemeinde Anfang letzten Jahres einen Konflikt in der Leitung. Einer der Ältesten hat gekündigt. Ich gehe. Das war zum ersten Mal, dass wir im Leitungsteam so eine Krise hatten. Und dabei hatten wir uns Ende des Jahres bei unserer Klausurtagung vorgenommen, einer der Schwerpunkte, wir wollen die Leiterschaft betonen. Wir möchten gerne Leiter in der Gemeinde heranbilden. Und im Januar kommt das. Und das ist alles also wirklich nicht nach Plan. Ganz schwere Zeit, folgt 4, 5, 6 Monate, wo niemand weiß, was er wirklich tun soll. Es ist auch nicht so ein persönlicher Konflikt, auch nicht ein theologischer, es ist ein anderer. Ja. Es war sehr schwer zu nehmen. Und schreckenderweise ging man auf dem Zahnfleisch. Ja. Das muss das sein. Ja. Es gibt so viele Dinge zu tun. Aber als wir am Ende Versöhnung gefunden haben, also als Team geblieben sind und niemand gegangen ist, und wir jetzt weiterarbeiten, denke ich, gibt es eine bessere Möglichkeit zu vermitteln, was Leiterschaft bedeutet, als diese? Es kostet viel, viel Kraft, viel Nerv und all diese Dinge. Aber die ganze Gemeinde beobachtet, wie ihre Ältesten mit einer Krise zurechtkommen, wie sie miteinander klarkommen. Was macht man wenn man im Konflikt steht. Ja? Wie findet man zu einer Versöhnung, wie kann man zusammenarbeiten? Oder ist die Lösung immer, einer muss gehen? Das war jetzt im Rückwirkend, merke ich, war ein sehr lehrreicher Konflikt, auch wenn wir Federn gelassen haben, sehen schlechter aus und so weiter. Das sieht doch viel besser aus, wenn das Team immer funktioniert, oder? So eine Erfolgsstory. Und die ist unterbrochen oder abgebrochen. Aber das ist eine Gelegenheit, dass wir in der Jugend einfach Arbeit sehen, wo immer Konflikte entstehen. Signal? Oh, Gelegenheit. Jetzt können wir Werte schärfen, ja, Werte vermitteln, können sie festigen. Ja. Wir können die richtigen Werte betonen und durch die Versöhnung sie festigen. Ja, bei den Kindern und Eltern ist das hier, sich Zeit nehmen für Kinder und für Jugendleiter, für Jugendliche. Es war mir in der Teenagerarbeit speziell ganz wichtig, dass ich nicht nur die Teenstunde habe, sondern auch eine Zeit, wo ich einfach mit ihnen unterwegs bin. Einfach mal einen Tag Fahrräder ab im Wald. Wir haben so einen riesen Königsforst bei uns bei Köln. Und dann streuen wir den ganzen Tag durch den Wald, Zeit zusammen zu verbringen. Oder einer joggt gerne, dann muss ich ja auch immer wieder. Ne? Also joggen wir dann regelmäßig miteinander. Ja? Man kann Zeit verbringen miteinander. Wenn ich etwas unternehmen muss, wenn ich irgendwo zu Vortrag muss, kann ich ein paar Leute mitnehmen und zusammenfahren, mit ihnen unterwegs reden. Und gemerkt, wie das also dieses, keinen zusätzlichen Zeitaufwand gebraucht hat, aber Gelegenheiten geboten hat, miteinander Zeit zu verbringen und einander zu erleben. Neubekehrte Teens, Jugendliche, die zum Glauben kamen. Wenn man da so einen mitnimmt für ein Wochenende, dann ist bei so einer Lehrertagung dabei, bei so einem Jumiko, man übernachtet irgendwo bei den Leuten, stellt sich vor, erzählt seine Geschichte, hört, was die anderen erzählen, das ist so eine bereichernde Geschichte. Und kriegt dich auch in ganz anderen Kontext mit. Und auch durch die bewusste Glaubenserziehung. Ich drücke immer noch. Ja. Laptop weiß besser Bescheid als ich, ja, dass Zeit ist. Gut. Das letzte. Die letzte Folie hier. Wie verankern wir die Werte fürs Leben? Werte, die ein Leben lang Bestand haben sollen, haben ihren Sitz im Herz oder im Gemüt. August Hermann Franke, nachdem die Schule hier auch benannt ist übrigens, ihr könnt ja seine Biografie lesen, das ist eine sehr gute Geschichte, mit wie so ein Leben nach Werten Gottes sich auswirken kann, ist Wahnsinn, was Gott durch ihn gemacht hat. Er hat das so definiert, Gemüt ist ein Verbund von Denken, Fühlen, Erkennen, Interessen, Liebeskräften, Glauben, Vertrauen. Alles, was im Inneren des Menschen passiert, nennt die Bibel Herz. Ja, und genau dort werden die Werte verankert, die das Leben steuern. So funktionieren wir. Das, was ich anbete, prägt mein Denken, meine Gesinnung, meine Werte, meine Lust. Und das wiederum prägt, was immer ich sage, tue und wie ich entscheide. Nur was im Herzen verankert ist, vollzieht sich auch in der alltäglichen Lebensgestaltung. Und wir sehen wieder, Gemütserziehung beinhaltet alle Aspekte des Lebens und auch des inneren Lebens. Es kann Freude sein, es kann Leid sein, beides ist prägend. Spiel und Spaß auf der einen Seite, aber auch Arbeiten auf der anderen Seite. Verzicht und Überfluss. Paulus thematisiert das sehr gut. Beides hat seine Werte geprägt. Lachen und Weinen, Feste und Feiern, Konflikt und Auseinandersetzung, Glauben und Zweifeln, Erfolg und Niederlage. Es gibt keine Situation, die nicht geeignet wäre dafür. Genau dort werden die Werte gefestigt. Genau dort wird Jesus, den wir da erleben und die Verwirklichung seiner Verheißungen erleben, dort wird er verankert, so dass der Jugendliche, der Jesus kennenlernt, erkennt, seine Werte versteht, er wird dann auch im Alter noch daran halten. Hey, ich danke dir von Herzen dafür, dass ich dieses Vorrecht hatte, eine Reihe von Menschen zu haben, die auch in mich investiert haben, in deren Leben ich sehen konnte, wer du bist und wie du wirkst und was du tust. Danke dir für meinen damaligen Pastor und Jugendleiter, für die Leute, die danach so die Freizeiten gemacht haben, verantwortlich waren für die Teenarbeit und die uns dort viele Dinge vermittelt haben. Danke dir auch für die vielen Jugendlichen und Teenager, die mir gezeigt haben, wie man glauben kann und wie man dir folgen kann und sehen konnte, wie du Leben veränderst, gestaltest, prägst. Danke dir, Herr, auch für jeden Mitarbeiter hier, der sich für Jugendliche einsetzt, der sein Herz darauf ausgerichtet hat, seine Zeit dafür investiert, der gerne Jugendlichen in unserer Zeit helfen will, mit dir und für dich zu leben, ja, dich zu leben, deine Werte zu verinnerlichen und auszuleben. Bitte dich, Herr, dass du jeden Einzelnen darin segnest. Wenn sie heute nachmittags darüber reflektieren werden, nachdenken werden, sehr auch viele konkrete Tipps und Ratschläge hier zusammenkommen, wie wir das Ganze auch umsetzen können. Danke dir, Herr, auch für die Mittagspause jetzt. Danke dir für das Essen, das vorbereitet ist für die Leute, die sich ins Zeug gelegt haben, um 700 Leute hier satt zu kriegen. Und schenke uns eine gute Gemeinschaft jetzt beim Essen. Amen. Amen.